Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Meine Liebe für Abrütt und für Cooking hat 1980 in einer Ausstellung im damaligen 20er-Haus mit einer Ausstellung von Johann Hauser und Oswald Schirtner angefangen. Ich habe damals gesehen, eine Arbeit von Schirtner, die in der Kollektion de la Brut beheimatet ist, die hieß Schneefall und die war so reduziert in diesem klaren, kleinen, schwarze Tuschezeichnung Schneefall, dass ich mich da in Schirtner verliebt habe. Das war 1980, aber es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann meine ersten Guckinger Künstler käuflich erwerben konnte.
Mittlerweile umfasst die Sammlung von Hanna Rieger etwa 550 Werke. Viele stammen von den sogenannten Guckinger Künstlern. Unter ihnen die Stars der österreichischen rohen, unverfälschten Kunst, Franz Kammlander und Oswald Schirtner.
Ich bin ja, glaube ich, die einzige Sammlerin, die zwei Trilogien von Oswald Schirtner hat. Hier haben wir Sonne, Mond und Stern. Das ist natürlich ganz wunderbar, weil es so den weiten Horizont dieses Guckinger Stars zeigt. Aber, und das ist schon verpackt für meine Ausstellung in Melk, ich habe eine zweite Trilogie mit Obst, die wir dort in Melk sehen werden.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Hanna Rieger anlässlich ihrer Ausstellung im Kaisergang des Stiftes Melk. Dort hängen bis 1. September 2025 45 Werke ihrer Sammlung zwischen den Porträts der Babenberger und Habsburger. Kaiser Franz Josef findet sich nun gleich zweimal im langen Gang. Bunt, aber dennoch herrschaftlich ist die Tempera- und Papierarbeit von Josef Wittlich. Hans Hoffer, der derzeitige Präsident von Globe Art, Szenograf, Regisseur und Architekt, hat die Ausstellung kuratiert.
Ich war immer interessiert in den letzten Jahren, meine Sammlung auch an unkonventionellen Orten zu präsentieren. Und mit dem Kaisergang in Stift Melk, also das ist ein jahrhundertealter Raum, der für kaiserliche Gäste und Repräsentation eigentlich vorgesehen war, ist das natürlich ein ganz besonderes Ambiente. Und Hans Hoffer hat ja einige gestalterische Projekte im Stift Melk schon in der Vergangenheit umgesetzt. Und seinem Ausstellungskonzept verdankt es sich, dass es da erstens einmal eine Ausstellung in dem Kaisergang überhaupt gibt, ja, dass also zwischen dieser tollen Auftragskunst überhaupt an die Wände Abrüttwerke gehängt werden dürfen. Es sind 45 Werke insgesamt, davon 33 aus Cooking und die restlichen sind international auch ein paar schöne Frauen. Was bedeutet das für mich, dass ich eben so schöne Orte besonders attraktiv finde? Also das ist schon besonders, also irgendwie Stift Melk wird einen gesicherten Platz in der Geschichte der Menschheit einnehmen. Davon bin ich überzeugt. Und für die Abrüt bedeutet es natürlich etwas ganz Großartiges, und zwar, dass die Kontraste, ich würde sagen, ich sehe drei Kontraste, dass die diese Vielfalt von diesem besonderen Genre noch einmal aufwerten und ehren und wertschätzen. Also es ist dieser Kontrast von akademischer Auftragskunst, da habe ich auch noch recherchiert, also das waren wirklich erste Schüler der Akademie der bildenden Künste, die dort diese riesigen Herrscherporträts der Babenberger und der Habsburger in die Welt gebracht haben. Also es ist dieser Kontrast dieser akademischen Auftragskunst für Adel und Kirche und dieser autodidaktischen Kunst von innen. Das ist einmal wahrscheinlich der wesentliche Kontrast. Dann ist ein zweiter Kontrast, ist natürlich die Macht, ja, von Adel und Kirche und die Ohnmacht der Entrechteten. Und dann ist es die Kunst aus dem Zentrum, ja, und die Kunst aus der Peripherie. Also das sind schon so besondere Kontraste. Und wenn das dort möglich ist im Hier und Heute, dass diese Kunst miteinander in einen Dialog kommt, ja. Und das ist natürlich dort durch dieses sehr unkonventionelle Ausstellungskonzept so angelegt. Und Hans Hofer hat eben aus meiner Sammlung eben genau jene Werke ausgesucht, wo er glaubt, dass die besonders gut zu diesen historischen Herrscherbildern passen. Das ist schon ganz besonders und finde ich, ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung und der Ehrung des Benediktinerstifts Melk für dieses Genre Abrütt, und das finde ich schon ganz besonders.
Die wahre Kunst ist eben da, wo man sie am wenigsten erwartet, sagte bereits Jean Dubuffet. Er, der französische Maler, Bildhauer, Collage- und Aktionskünstler, entwickelte das Konzept einer anti-intellektuellen Kunst und nannte sie Abrütt, wahre, unverfälschte hohe Kunst.
Da muss man schon auch wissen, der Dubuffet war ja nicht nur Künstler, sondern auch Weinhändler. Und das Brüt ist irgendwie dieses Trockene auch vom Champagner. Ja? Und das ist nicht brutal, das ist auch nicht, im englischsprachigen Raum sagen sie manchmal raw. Ja? Das finde ich nicht gut, also raw anguckt, aber es ist außerhalb des Kunst- und Kultur-Mainstreams und es fokussiert auf die Kunst, also das französische A. Und das Brüt ist dieses, für mich ist es dieses unverfälschte, ursprüngliche, was heißt das konkret? Es ist nicht durch den Mainstream, wie er an Kunstuniversitäten gelehrt wird, ja, und wir heute in den globalen Orten der Ausstellungen und der Kunstbiennalen und so weiter vorherrscht, da ist er nicht beeinflusst. Also das ist für mich so das Wesentliche der Abrütt, und es sind alles Autodidakten.
Und es sind Außenseiter der Gesellschaft.
Weil wenn man einen Schritt weiter geht, dann sagt man, wo entsteht denn diese Kunst? Die entsteht am Rande der Gesellschaft in Psychiatrien, in ehemaligen Psychiatrien wie zum Beispiel Gugging. Sie entsteht in Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel der Josef Hofer. Sie entsteht bei ganz normalen sozialen Außenseitern. Und sie entsteht bei den sogenannten mediumistischen Künstlerinnen und Künstlern, wie die Madge Gill ein Beispiel war, die geglaubt hat, sie ist von einem Geist geführt. Aber da gibt es eine ganze Reihe von solchen Künstlern. Und heutzutage sagt man auch, das geht so in dieses auch Visionäre hinein. Ja? Also ist ja eine Kunst, die von innen kommt. Und ein Abrütt-Künstler hat ja immer irgendeine Obsession, eine Mission oder eine Vision. Und für diese Visionen oder sowas sind auch oft diese Künstler, die schon glauben, von irgendetwas Außerirdischem gelenkt und geführt zu sein. Es ist ja interessant, dass ja viele solche Künstlerinnen jetzt nicht mehr zur Abrütt gezählt werden, wie zum Beispiel die berühmte Hilma af Klint, ja, sondern die wird ganz anders, natürlich kann man auch nachvollziehen, neu kontextualisiert, und alle die sie da Guggenheim ausgestellt haben und so weiter, wollen natürlich nicht mehr, dass es einen Bezug gibt zu Abrütt. Aber man muss sagen, 2013, Massimilian Nogioni durfte sie in seinem Il Palazzo Enciclopedico sehr wohl in der Biennale der Outsider Art ausstellen. Also das sind so Brüche.
Auch nicht ohne Brüche entwickelte sich das Haus der Künstler in Gugging. Der österreichische Psychiater Leon Navratil leitete an diesem Standort in der ehemaligen geschlossenen Nervenklinik eine Männerabteilung und entdeckte das künstlerische Talent einiger seiner Patienten, förderte diese Fähigkeit und korrespondierte mit Jean Dubuffet.
Navratil hat einen Briefwechsel mit Dubuffet gehabt, und das ist natürlich wichtig, auch für meine Begrifflichkeit. Also ich beziehe mich ja immer auf den historischen Begriff Abrütt, weil ich einfach keinen besseren gefunden habe. Und solange es keine Gleichstellung mit der akademischen Kunst gibt, ja, finde ich, braucht es noch irgendein Label. Also dazu stehe ich, und deshalb habe ich auch meine Website Living in Abrütt genannt. Also nicht nur mit dieser Kunst, sondern in dieser Kunst zu leben, zu wohnen. Das bedeutet schon, dass ich in meinem ganzen Lebensentwurf und Lebens Alltagsvollzug in dieser Kunst insofern lebe, als ich mich von ihr auch völlig beeinflussen lasse. Das heißt, ich denke mir da schon, es soll mich erfreuen und es soll mein derzeitiges Leben bereichern. Und ich passe schon auf, ja, und ich habe auch hohe Aufwendungen für Restaurierungen und Umrahmungen und solche Aspekte des Sammelns, an die ja niemand denkt.
Die Sammlung von Hanna Rieger ist auf zwei Standorte verteilt. Etwa 200 Werke schmücken die Wiener Altbauwohnung. Ungefähr 350 sind in ihrem Haus im niederösterreichischen Weinviertel. Geht man mit ihr durch die Bilderwelt, erkennt man, dass Arbrüt Teil ihrer Persönlichkeit ist. Woher stammt diese intensive Auseinandersetzung mit der Kunst der Außenseiter?
Also ich glaube, es ist einerseits diese Familiengeschichte im Holocaust, die mich geprägt hat. Und ich habe mir jetzt irgendwie unbewusst Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, denen ich eine Bühne der Wertschätzung gebe. Und damit mache ich im übertragenen Sinn auch etwas für die Ermordeten meiner Familie. Also das ist sozusagen die wahrscheinlich, aber erst im Laufe von Jahrzehnten der Reflexion gewonnene Einsicht. Mich selber hat nach einer großen Krise, die ich hatte, so rund um die 30, wo ich dann auch eine Psychotherapie angefangen habe, um da irgendwie seelisch gesunder zu werden. Und ich habe auch erst im Nachhinein verstanden, dass diese Krise sicher damit zu tun hatte, weil ich Second Generation bin. Mein Vater hat das KZ überlebt. Und das ist einfach mit großen psychischen, auch intergenerationalen Problematiken verknüpft. Und ich habe mir damals eben diese Arbrüt als ein ganz eigenes Projekt ausgesucht. Und das war auch ein bisschen ein Zufall, dass in Salzburg damals, wo ich meine Psychotherapie gemacht habe, es einen sehr, sehr engagierten Cooking-Galeristen gab, den Ferdinand Altenöder. Und ich bin immer am Freitag, am Abend, so konnte ich das mit meinem beruflichen Sein verknüpfen, alle zwei Wochen nach Salzburg in die Psychotherapie gefahren. Und vorher war ich dann oft noch in der Galerie und habe mir halt irgendeine Zeichnung gekauft von einem Cookinger Künstler. Das war damals, muss man auch dazu sagen, noch finanzierbar. Ja, also das war in den 90er Jahren. Also das heißt, Cooking und Arbrüt war ja lange Zeit ein völliges Nischenthema. Und erst seit diesem 2013 Massimiliano Gioni, Il Palazzo Enciclopedico, hat das auch im internationalen, globalen Kunstmarkt irgendwie eine unglaubliche Aufmerksamkeits- und auch Preissteigerung erfahren.
Sammeln ist für die ehemalige Bankerin, Organisationsentwicklerin und Unirätin der angewandten Kunst in Wien eine Investition in ein gelingendes Leben. Es bedeutet für sie Reisen, Publizieren, Lesen, den Künstlerinnen und Künstlern eine Stimme geben. Ihre Kunstsammlung diene ihr als Mikrospiegel ihrer Person, ist auf ihrer Living in Arbrüt Website zu lesen. Und weiteres Zitat: Wenn ich mich traue, hineinzuschauen, zeigt er mir unterschiedliche Dimensionen der Reflexionen meines Arbrüt-Projekts und damit meines Lebens. Spazieren wir durch dieses Leben in der Wiener Wohnung. Beginnen wir mit den Bildern von Franz Kamlander. Überwiegend Kühe hat die Vegetarierin Hanna Rieger von diesem Künstler in der Küche aufgehängt.
Franz Kamlander habe ich auch persönlich gekannt und er hat mich mit seinen Kühen immer völlig begeistert. Ich habe in der Sammlung Essel eine rote Kuh gesehen, die war damals ausgestellt im Künstlerhaus, also die ganze Sammlung Essel, und da war ein eigener Bereich mit den Cookingern aus der Sammlung Essel, und da gab es eine wunderbare rote Kuh, und ich habe mich so verliebt in diese rote Kuh und habe dann dem Salzburger Galeristen den Auftrag gegeben, doch eine rote Kuh für mich zu suchen. Das hat dann länger gedauert und ich habe dann diese rote Kuh bekommen und die hat dann großzügigerweise mein Vater mir zum 40. Geburtstag, das ist schon lange her, als Geschenk gemacht. Die ist also sehr, sehr groß, ist eine meiner größten Leinwände. Und weil diese große rote Kuh sich sonst so einsam fühlt, habe ich also irgendwie mit dem Hintergrund, dass ich vegetarisch bin, habe ich dann kleinen, bunten, aber auch einfach mit Bleistift gezeichneten Kühen Platz in meiner Küche gegeben. Und da gibt's jetzt 2, 4, 6, 8 Kühe von Franz Kamlander, dann noch ein Pferd, Hunde, einen Elefanten, einen Löwen, einen Eisbären und einen Tiger, also auch noch andere Tiere von Franz Kammlander und von Franz Kernweis, ein Pferdewagen mit Pferd. Also das ist sozusagen meine Tierküche. Und ich bin sehr froh, dass ich mich damals entschlossen habe, keine Kasteln oben irgendwie zu machen, sondern die Wände freigelassen habe, dass ein paar Bilder hier Platz gefunden haben.
Dana Rieger, wie gesagt, Vegetarierin ist, wird in ihrer Küche auch nicht schnell ein Stück Fleisch gebraten, gegart oder im Kochtopf gesotten. Ähnlich vorsichtig geht die Sammlerin mit den 8 Werken von Josef Hofer im Badezimmer um.
Der Josef Hofer ist laut Arnulf Reiner, er ist jetzt gerade der Josef Hofer 80 Jahre alt geworden und ist also schon quasi ein pensionierter Abrüttkünstler, aber laut Arnulf Reiner ist er der begabteste der österreichischen noch lebenden Abrüttkünstler. Ich habe lang gebraucht, um mich an Josef Hofer irgendwie zu gewöhnen, weil sein Lieblingsmotiv sind nackte Männer und masturbierende Männer, aber er macht auch, wie
nicht nur.
Nicht nur, wie wir hinter mir sehen, auch sehr, sehr wunderbare Zeichnungen mit Pferden. Aber ich habe, weiß ich nicht mehr wann das war, aber vielleicht vor 15 Jahren, eine Ausstellung gesehen in London bei Selfridges. Das war die fantastischste Abrüt-Ausstellung, die ich je gesehen habe. Die war vom wahrscheinlich zweitgrößten Sammler der Welt, James Brett, The Museum of Everything. Und der hat 400 Werke der Abrüt im Kaufhaus Selfridges für ein paar Monate präsentiert. Und da war eine ganze Wand mit Josef Hofer. Und da habe ich mir damals gedacht, na, also wenn ich in Österreich irgendwie mit Abrüt verbunden bin, dann muss ich schon auch einen Hofer haben. Dann fuhr ich zu Monika Perzel, die war damals noch in Scherding mit einer Galerie verortet und habe aber dann gleich ein paar Hofers irgendwie für meine Sammlung erworben.
Dazu muss man sagen, Sie sind bunt und das Badezimmer sonst ist ganz weiß. Also deswegen kommen Sie auch besonders strahlend zur Geltung.
Das ist richtig und da ich ja hier, also erstens einmal auch ein Fenster habe und hier ja nur teilweise wohne, weil ich ja auch einen Zweitwohnsitz im Weinviertel habe, ist es auch so, dass die Bilder dann nicht beeinträchtigt werden, dadurch, dass sie im Badezimmer sind. Und ich versuche auch immer ganz kurz nur zu duschen, damit ihnen nichts passiert.
Living in Abrüt mit Rücksicht auf die Werke, um sich lange an ihnen erfreuen zu können. In jedem Winkel der Wiener Altbauwohnung ist dies spürbar.
Wir haben hier 8 Postkarten große Zeichnungen von Madge Gill. Ja, Madge Gill ist ja die berühmteste britische oder englische Abrüt-Künstlerin gewesen, die unglaublich schöne Frauen, also in unterschiedlichsten Größen gezeichnet hat, mit also tollen Hüten und immer architektonischen, geometrischen Hintergrundformationen. Und da habe ich eben Postkarten große, das habe ich mir abgeschaut in der Collection de la Brut in Lausanne, das ist die Sammlung von Jean Dubuffet, die hatten dort auch das so präsentiert, verschiedene Postkarten große Arbeiten in einem größeren Rahmen zusammengerahmt und das macht dann schon viel mehr her.
Es würde den zeitlichen Rahmen dieses Kunst im Gespräch Podcasts sprengen, alle Werke, die sich in Hanna Riegers Wohnung befinden, zu besprechen. Die Kunst der Frauen, die der Sammlerin so am Herzen liegt, soll aber noch hervorgehoben werden.
Hier haben wir meine Lieblingskünstlerin aus Cooking, die Laila Bachtiar, die ja eine Pionierin war in Cooking, die schon 1990 teilweise als Artist in Resident und jedenfalls als erste Frau in das Haus der Künstler auf Einladung von Johann Feilacher gekommen ist. Sie hat damals in irgendwelchen Wohngemeinschaften gelebt, wo man ihr das Zeichnen verboten hat und ihre Mutter hat sie damals unregelmäßig in das Haus der Künstler zum Zeichnen geschickt, was ihr sehr gut getan hat und jetzt seit, ich glaube, ab 2003 ist sie regelmäßig im Atelier Cooking 4 Tage die Woche und sie ist also eine ganz großartige Zeichnerin. Sie ist nach wie vor die einzige Contemporary Cookinger Künstlerin als Frau und ich habe angefangen, also nicht nur mich mit ihrer Arbeit auseinanderzusetzen, sondern auch dort, wo es geht, sie irgendwie zu fördern, und umgekehrt fördert sie mich auch. Also sie kommt mit ihrer Mama, der Alexandra Bachtia, die eine Solo-Cellistin im RSO war. Sie kommt immer zu den Ausstellungen, die ich irgendwo, aber nicht nur in Österreich, sondern sogar im Ausland habe, und ist dann bei der Vernissage präsent. Also ihre Mutter ist wirklich Gott sei Dank reisefreudig. Und so war sie zum Beispiel auch in Brüssel bei meiner Ausstellung, die ja vom österreichischen Kulturforum damals großzügigerweise im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft finanziert und gefördert wurde. War Leila Bachtia und Mama waren bei der Vernissage präsent. Das war ganz toll, weil das war ein junges Museum, das AMA, also mit einem ganz jungen Team. Und da waren also hunderte junge Leute. Es war schönes Wetter bei der Vernissage. Und das war ein bisschen das Gegenprogramm zum Klimt, der damals auch in Brüssel gezeigt wurde. Und ich war da stolz, dass ich diese Ausstellung in Brüssel immerhin, ja.
Ja, toll. Und wie war da
die Hauptstadt haben konnte? Und das war also ganz fein.
Wie war da die Zusammenarbeit mit dem Kulturforum? Ist das nur über Wien gelaufen oder auch über Brüssel?
Nein, das ist ausschließlich über Brüssel gelaufen. Ich hatte damals das Glück, dass eine Freundin von mir die Repräsentanz der Österreichischen Nationalbank in Brüssel geleitet hat, dass die sehr befreundet war mit der damaligen Leiterin des Österreichischen Kulturforums, das war die Marina Christoph. Und die haben das in Brüssel mit mir irgendwie alles angefangen einzutakten und zu planen. Und es war das große Glück, dass dieses AMH-Museum, da gab es dann zwei Leiterinnen dieses Privatmuseums, dass die auch immer wieder Privatsammlungen gezeigt haben. Und da bin ich ihnen natürlich als eine Privatsammlung aus Wien, habe ich ihnen gut ins Programm gepasst. Also das war ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren. Auch das Bundeskanzleramt hat damals auch noch mitgewirkt. Also es war ein tolles Projekt.
Zurück in die Bibliothek der Wiener Altbauwohnung. Dort steht vor einem Fenster ein Wellblechkunstwerk von Mary T. Smith.
Ja, wir sehen hier eine Skulptur von Mary T. Smith. Mary T. Smith kam aus dem Süden der USA, aus Mississippi, ist eine schwarze, großgeschriebene Frau aus den Vereinigten Staaten gewesen. Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Frau in diesem Bereich Südstaaten Abrütt. Sie war sozial isoliert, weil sie schlecht gehört hat, und hat dann ihr Haus, ein kleines Haus in einem kleinen Ort im Süden von Mississippi, mit diesen Figuren gestaltet. Also das ist ein Blech, ja, das ist ein gefundenes Material, und sie hat mit sehr billigen Farben dieses Blech bemalt, ja. Sie hat also Blech verwendet und sie hat Holz verwendet. Und so hat sie, da gibt's Fotos, die Umgebung ihres sehr kleinen Hauses irgendwie gestaltet. Und meine Hypothese ist, sie hat sich damit sichtbarer und größer irgendwie gemacht. Es gibt also die Geschichte, die leider nicht bewiesen ist, aber Christian Berst in Paris hat das von einem Bekannten gehört und ist plausibel, dass der junge Basquiat in New York einmal eine Ausstellung gesehen hat mit ihren Werken und relativ beeindruckt war. Und wenn man sich jetzt diese Figur so anschaut, das ist schon sehr archaisch irgendwie. Also es ist sozusagen nur drei Farben, weiß, schwarz und rot, und sehr imposant.
Léon Navratil hat in den 1960er, 70er Jahren die Avantgarde nach Cooking eingeladen. Inwieweit haben diese Einladungen zum Erfolg von Cooking beigetragen?
Also ich glaube, Cooking ist sicher auf die Persönlichkeit Léon Navratils zurückzuführen. Ich fand ja auch interessant, dass er sich von seinem Sohn Walter Navratil, der ja viel zu früh verstorben ist, sehr beeinflussen hat lassen, indem er zeitgenössische Künstler der damaligen Avantgarde in Österreich nach Cooking eingeladen hat. Und so in einen Diskurs auch gekommen ist. Man muss sich ja vorstellen, damals in den 60er Jahren war ja, 70er Jahren dann die Galerie Next St. Stephan und Signore Mauer. Das war ja ein Aufbruch in der zeitgenössischen Kunst, wo jetzt so ein Modell Cooking sehr gut dazu gepasst hat. Also parallel zu dem Aufbruch in der österreichischen Industrie und Wirtschaft gab es diesen Aufbruch in der österreichischen Kunst. Und die, die damals dafür verantwortlich waren, haben eben unkonventionelle Orte und auch Künstler gesucht. Und Navratil hat das erkannt und gefördert. Und er war natürlich auch früh dran, dass er eine Publikation 1965 schon geschrieben hat. Er kannte sicher das berühmte Buch von Hans Prinzhorn 1922, Die Bildnerei der Geisteskranken, in Bezug auf die Prinzhorn-Sammlung, die er über Max Ernst den Weg nach Paris zu den Surrealisten gefunden hat und dort die Surrealisten stark beeinflusst hat. Oder ein Jahr davor, der Walter Morgenthaler, der Psychiater von Adolf Wölfli in der Klinik Waldau in Bern, der geschrieben hat, Adolf Wölfli, ein Geisteskranker als Künstler. Und Navratil hat sicher diese Publikationen gekannt und hat da gleich am Anfang sozusagen auch mitgemischt, indem er auch schon 1965 was publiziert hat. 1969 waren dann diese Korrespondenzen mit Dubuffet, wo eben die damaligen Guginger Künstler das Label der Abrüt im Dubuffetschen Sinn bekommen haben. Also ich habe mit einigen Psychiatern, auch mit dem Gründer des österreichischen Arbeitskreises für Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie, mit dem Raul Schindler, mal lange gesprochen und habe ihn gefragt, na glaubst du, dass das am Navratil gelegen ist, dass es dieses Cooking gegeben hat? Hat er gesagt, na sicher, an seiner Persönlichkeit. Also ich glaube, es braucht schon immer einzelne visionäre Personen, die dann so etwas in die Welt bringen. Und das große Verdienst vom Nachfolger von Johann Feilacher ist sicher die Professionalisierung dieses Feldes und mit einem Museum. Und das Museum in Cooking ist natürlich ganz toll. Da gibt es ja jetzt eine große Ausstellung Magali Carrera, also eigentlich eine Personale übernommen von der Collection de la Brut in Lausanne. Sie heißt hier Herrera und Dubuffet, aber eigentlich ist es eine Personale der Uruguayanerin Magali Herrera. Und deshalb ist mir das so wichtig, weil ich auch eine Arbeit von Magali Herrera in meiner Sammlung habe. Und ich bin da eine der ganz wenigen Privatsammlerinnen, die von Magali Herrera eine Arbeit haben. Und die Kuratorin Pascal Jeanneret von der Collection de la Brut hat mich auch aufmerksam gemacht, dass meine Arbeit aus 1968, aus der Pariser Periode dieser uruguayanischen Künstlerin ist.
Bis 1. September hängt die Arbeit von Magali Herrera aus der Hanna Rieger Privatsammlung im Kreuzgang des Stiftes Melk. Zum Schluss dieser Kunst im Gespräch-Folge wirft die Sammlerin Hanna Rieger einen Blick auf das Haus der Künstler in Cooking.
Das ist ein Ort der Kunstproduktion, ist ein kreativer Ort, wo dieses künstlerische Schaffen sehr wertgeschätzt wird. Und was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass es viel erlaubender und flexibler geworden ist. Das heißt, es gibt Guckinger Künstler, die im Haus der Künstler wohnen, aber zum Beispiel im Atelier ihren Arbeitsplatz genommen haben, wie zum Beispiel der Arnold Schmidt. Ja, den wir hier ja auch sehen. Es ist so eine Vermischung und die Guckinger Künstler können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Der Günter Schützenhöfer zum Beispiel arbeitet sehr oft bei der Galerieleiterin im Büro. Also das hat irgendwie so ein bisschen auch so einen historischen Charakter, weil der Leo Navratil hat ja auch immer in seinem großen Büro die Künstler eingeladen, dort zu zeichnen. Und etwas, was wir noch nicht behandelt haben, was interessant ist, der Navratil hat sich auch beeinflussen lassen von einer amerikanischen Psychologin, von der Karen Mechover, die Testzeichnungen für Diagnosen vorgeschlagen hat. Und da findet man in der frühen Phase bei Navratil natürlich auch sozusagen diese ganzen Testzeichnungen. Und das war schon, glaube ich, auch für Cooking etwas Besonderes historisch. Das gibt's natürlich heute auch nicht mehr. Aber da zählt zum Beispiel auch die Caroline Roskopf, die ich jetzt auch mit 4 Arbeiten in Melk präsentiere, dazu, weil das so diese typischen Testzeichnungen waren. Und weil wir vorher gesprochen haben, der Navratil hat zum Tschirtner gesagt, was wollen Sie heute zeichnen? Und dann war ein Verhandlungsprozess. Aber auch die Testzeichnungen war vom Psychiater aus, zeichnen Sie bitte einen Menschen oder zeichnen Sie bitte einen Baum. Und Navratil hat dann sozusagen Schlussfolgerungen daraus abgeleitet, wie zum Beispiel bei der Caroline Roskopf, das hat er auch publiziert. Die hat auch ähnlich wie der Tschirtner Kopffüßler gemacht, sehr geordnet, sehr seriell, alles nur auf Postkarten großen Formaten. Und Navratil hat gesagt, das hat ihn so erstaunt, weil sie in ihrem Leben so chaotisch war und dass sie so geordnete Testzeichnungen produziert hat. Und das war eine Künstlerin, die seine Frau, Erna Navratil, die auch Psychiaterin war, ihm zugeführt hat.
Hast du Kontakt zu den Künstlern, zu vielen Künstlern, persönlichen Kontakt, ganz intensiven ja mit Laila Bachtia?
Genau, also den intensivsten Kontakt habe ich sicher mit Laila Bachtia und ihrer Mutter, wo wir mehrfach im Jahr irgendwie jenseits der Ausstellungen auch essen gehen oder spazieren gehen oder sie mich besuchen kommt oder ich sie besuchen kommen darf. Dann habe ich natürlich Kontakte, wenn ich Cooking besuche. Ich habe ja immer wieder Leihgaben in Cooking und dann fahre ich mit irgendwelchen ausländischen oder Wienern, die Cooking noch nicht kennen, nach Cooking und zeige ihnen dort das Abrüt-Center Cooking. Also da habe ich natürlich sozusagen Zufallskontakte mit Künstlern, die dort sind und leben. Ich habe Kontakte zu einem indischen Abrüt-Künstler, wo ich schon war, aber jetzt schon jahrelang nicht mehr war. Also es gibt da immer wieder, oder in Paris hatte ich immer wieder Kontakte auch zu noch lebenden Frauen. Also es gibt da Kontakte.
Wie bereichernd sind diese Kontakte bzw. die Begegnungen?
Ich finde das immer sehr interessant, weil ich mir die Künstler immer ganz anders vorstelle, als sie dann tatsächlich sind. Aber persönliche Kontakte sind schon sehr bereichernd. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, bin ich schon sehr stolz auch, dass ich die ganzen großen Guckinger Künstler noch persönlich kennen durfte, wo ich das damals vielleicht in dem Ausmaß gar nicht so wertgeschätzt habe. Aber als ich das allererste Mal meinen Weg nach Gucking gefunden habe, das wird gewesen sein, also ganz Anfang der 90er Jahre, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, habe ich mich nicht gleich zurechtgefunden, bin in das alte Kaffeehaus, das es damals am psychiatrischen Gelände gegeben hat, reingegangen und da hat mir der Johann Hauser den Weg gewiesen. Und das habe ich also als Symbol, als Zeichen meines Weges zum Haus der Künstler gesehen und auch damals schon wirklich wertgeschätzt.
Hanna Reger, die Abrüt-Sammlerin bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, in einer Folge der Serie Kunst im Gespräch, inspiriert durch die Auslandskultursektion des österreichischen Außenministeriums. In der nächsten Folge erzählt der Künstler Peter Baldinger über das neue Fenster in St. Stephan, das er gestaltet hat, erzählt über seine Arbeit und seine Aufenthalte in österreichischen Kulturforen. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.